Es gibt kein Rezept für einen Hit. Es gibt viele, also du kannst viel analysieren. Ich finde es auch spannend. Ich finde es spannend, wenn man bekannte Musik analysiert, die Texte, die Kompositionen, wie sind sie produziert, warum in der Zeit gerade die erfolgreich wurden. Aber das ist Wissenschaft und Musik funktioniert ja nicht so. Also alle Songs, an denen ich beteiligt war, die dann groß wurden. Also ich dachte immer, oh, das sind alles tolle Songs. Aber dass das jetzt dann ein Hit wurde, dass Tonight 2005 dann in Portugal ein Star war, das ein Riesenhit in Portugal war. Deutschland war der so ein bisschen, in Portugal war das der Anfang unseres Erfolgs. Who knows? Also du weißt es vorher nicht. Du kannst ja nur dein Bestes geben, schreibst Musik und merkst irgendwann, okay, irgendwie gibt es bestimmte Songs, die einfach irgendwas auslösen. Aber auch nicht bei jedem. Ne? Mhm. So, vielleicht gibt es ein paar Übersongs, das muss man schon sagen. Es gibt natürlich Übersongs, die so Weltklasse sind, die dann irgendwie die halbe Welt kriegen. Aber die ganze Welt kriegen sie auch alle nicht. Ne? Es ist ein bisschen Magic drin, weswegen natürlich KI nicht funktionieren wird in dem Bereich.
Herzlich willkommen zum Fränkischen Talk. Heute mit einem Mann, der dachte, er würde ein mittelloser Musiker und dann ein Weltstar wurde, der für einen der meistgespielten Radiosongs oder den meistgespielten Radiosong im Jahr 2001 mitverantwortlich war, der schon als Support für Bon Jovi und Robbie Williams und als Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park gespielt hat, der im angeblich schönsten Tonstudio in Berlin aufnimmt und ein eigenes in München hat. Jetzt nickt er gerade ganz entzückt über diesen Satz. Der eine Gitarre besitzt, um die ihn sogar Barack Obama beneidet, der ihm das höchstpersönlich auch gesagt hat. Für den der 27. März schon zweimal ein lebensveränderndes Datum war und dessen Namen man nirgendwo liest, ohne auch den Namen der Band zu lesen, mit der er riesengroß wurde, nämlich Raymon. Herzlich willkommen, Gitarrist, Producer, Labelinhaber und Musiker Uwe Bossert. Wie schön, dass du in unserem bescheidenen kleinen Studio bist.
Sehr schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich bin total, schon ein paar Sachen gemacht.
Ja, du hast krass, schon ein paar Sachen gemacht.
Schön,
ne?
Das so zu hören.
Ne? Ja. Kannst du den Namen Raymon überhaupt noch hören?
Ja, ich kann den Namen Raymon sehr gut hören. Also das ist wirklich so, dass mir auch heute noch viel drauf angesprochen wird. Und das überrascht mich auch manchmal, weil es ja jetzt auch schon eine Zeit lang her ist. Und ich habe mir so, nachdem das Bandende war, der muss da öfter drüber nachdenken, dass ich damals gedacht habe, ich bin mal gespannt, wie lange sich die Leute an so eine Band erinnern und unsere Songs hören. Und ich bin fasziniert, dass die Leute noch unsere Songs lieben. Die laufen im Radio. Junge, coole Künstler covern unsere Songs. Und viele Leute haben uns noch im Kopf und ich liebe das. Also ich bin dieser Band sehr dankbar.
Mhm. Du hast ja immer noch sehr engen Kontakt zu den anderen Musikern. Mhm. Ihr habt eine neue Band gegründet, Stereo Love. Genau. Of reason, no truth to believe in, no hope, no light there left to see. The words far from healing. Und du stehst aber auch ab und zu immer noch mit Ray Garvey auf der Bühne, der ja nach eurem Bandende eine totale Solo-Karriere hingelegt hat.
Genau.
Seht ihr euch auch als Band komplett ab und zu noch? Gibt's das noch?
Als Band zusammen sehen wir uns jetzt nicht so, dass wir abends zusammen in der Kneipe sitzen. Mhm. Aber wir haben die Songs, wir haben diese fünf wunderschönen Alben. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Label gegründet, weil wir unsere Rechte zurückgekriegt haben. Das ist ein bisschen ein langweiliger Part dieser Rechte-Sachen immer. Aber für uns ist eine Riesennummer, weil wir alle fünf unsere Werke sehr lieben und auch wollen, dass die Leute die weiter schön hören wollen. Und deswegen haben wir zum Beispiel ein Label zusammen, treffen uns hier und da mal im Zoom und besprechen Sachen. Ich persönlich habe zu allen Vieren ganz sehr freundschaftlichen Kontakt.
Mhm. Wenn du auf diese Zeit zurückblickst. Was sind die Momente oder die Konzerte, die du sofort vor Augen hast?
Also, ja, Echt, ich habe sehr viele Sachen vor Augen. Also diese, das waren ja dann 10 Jahre in der Öffentlichkeit, nochmal 2, in denen wir uns vorbereitet haben, Songs geschrieben haben, uns irgendwie formiert haben, sage ich jetzt mal. Das ist gespickt mit ganz tollen Ereignissen. Also wenn du, also ich weiß zum Beispiel, als wir gerade erfolgreich wurden, das ist so ein Magic-Moment für jeden Künstler. Damals gab es ja noch viele Bands, aber auch Solokünstler. Der Moment, wo du das erste Mal einen Hit hast, über den läuft es ja immer. Also es geht immer um einen Song, der quasi die Message transportiert und wo dann plötzlich die Leute sagen, wow, ich habe irgendwie Bock mehr von denen zu hören. Und bis dahin denkt man ja eigentlich, hey, ich bin froh, wenn ich meine Miete zahlen kann. Und ich will es jetzt nicht aufs Geld reduzieren, aber trotzdem ist es in dem Moment ja, weil du wirst ja Musiker, gerade in Deutschland verbindet man damit so dieses wahrscheinlich mittellos oder es wird irgendwie schwierig. Ne, so. Und plötzlich hast du so einen Moment, wo du merkst, okay, krass, das funktioniert jetzt auf eine Art, die ich nie gedacht hätte. Ich wäre schon mit viel weniger zufrieden gewesen und stolz und hätte alles funktioniert. Und das war für mich so der Moment, wir haben, glaube ich, in Pirmasens gespielt. Ich kann jetzt gar nicht ganz genau sagen, wo das ist, so eine kleine Stadt. Und wir wurden da gebucht zu einem Zeitpunkt, wo die Veranstalter noch dachten, hey, das ist eine coole Band, die buche ich mal. Wir werden wahrscheinlich keine Tickets verkaufen, aber wir buchen die jetzt einfach mal. Und als wir dann da gespielt hatten, war Supergirl, keine Ahnung, Top 20, war auf jeden Fall schon so echt fett. Und ich weiß, wie ich zu dem Club gekommen bin und dann standen die Leute, total coole Leute, wo ich dachte, mit denen will ich alle Kaffee trinken gehen, standen einmal um den Club rum, wirklich, also es war vollkommen irrsinnig. Und ich habe gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein, dass die einfach nur gekommen sind, um unsere Songs zu hören. Und es war ein geiles Konzert und dann fing so das an und dieser Moment, wo du das erste Mal Erfolg hast und dann auch merkst, okay, die kommen auch wieder, also es war jetzt nicht nur einmal, sondern 2 oder 3 Mal, das ist schon unheimlich geil. Ja.
Ich glaube, das größte Konzert, was ich gefunden habe, war vor 200.000 Menschen vor der Siegessäule in Berlin. Damals hat Obama gesprochen und ihr habt da gespielt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man diese weltberühmte Straße runterguckt und da stehen fast 250.000 Menschen, die einem zugucken und zuhören.
Also diese Sache war besonders absurd und obskur und einfach auch wahnsinnig geil, dass die passiert ist, weil die hat für uns ganz viel gemacht. Das war, glaube ich, 2008 und wahrscheinlich war es die größte Ansammlung von Menschen, vor denen wir gespielt haben. So, wir wurden irgendwann, zu dem Zeitpunkt waren wir ja schon sehr bekannt und auch sehr etabliert. Und dann wurden wir angefragt. Ich habe damals jetzt auch mal gelernt, wie sowas funktioniert, dass man jetzt für einen amerikanischen Präsidenten oder President-to-be spielt. Weil das ist ja wirklich das ganz große Kino. Ne? Und dann, wie das läuft, du wirst dann von einer Agentur angesprochen, die nicht sagen können, worum es geht. Und dann irgendwann kommt, dann wirst du vom Secret Service überprüft. Und also ist vollkommen absurd alles. Und dann merkst du schon, okay, hier geht es um was Großes. Und dann geht so die Katze aus dem Sack und dann denkst du dir, oh, das ist ja cool. Und dann war das noch so ein cooler Typ. Ne? Also das war ja nicht jetzt auch irgendein Präsident, weil man muss ja sagen, hey, wenn du in so einer Band spielst, dann bist ja, also man freut sich ja über Publicity, aber das war ja auch noch so ein Symbol zu dem Zeitpunkt. Das war ja ein Wahnsinnstyp und ist es auch noch. Und dann haben wir gesagt, ja klar, das machen wir. Wir waren sehr erfolgreich, deswegen haben wir natürlich auch gesagt, hey, wie ist der Deal? Ne? Ja, der Deal ist leider so, dass es Politik ist, deswegen gibt es kein Geld. Ne? Ja. Und wir so, ach so, ah, okay, alles klar, gut, aber will man natürlich machen. Also jetzt gar nicht mal so für den Gig, sondern einfach, weil es so cool ist einfach. Ne? Und dann haben wir gesagt, hey, und ist unser Sänger auf die Idee gekommen, also eine wahnsinnig geile Idee, hey, pass auf, ist okay, machen wir ohne Gage, aber wir würden ihn gern treffen. Für wenigstens einfach mal kurz quatschen. Ja. Ne? So dass man wenigstens sagt, okay, das mal gucken, ne, wie das so ist. Dann haben wir da gespielt. Das war natürlich absurd viel los. Das waren viele Leute. Aber man muss natürlich da auf dem Boden bleiben, weil die waren natürlich nicht wegen uns da. Ne? Also da haben sich schon die Leute gefreut, dass wir gespielt haben. Aber man wollte natürlich Obama sehen. Das war ein großer Moment. So, und wenn man diese Rede, also wenn das jetzt jemand hört und man googelt mal diese Rede und tut den sich anschauen, wenn man den reden sieht, hinter der Säule waren wir gestanden. Also Nein. Der steht vor der Säule und ich, also wenn ich an den Moment denke, dann denke ich an Obama von hinten.
Okay.
So, weil wir standen zu 5 da irgendwie mit Management und haben den noch reden gehört und dann hieß es, pass auf, Obama hat, also auch die ganzen Sicherheitsvorkehren vorher, aber ich will es jetzt gar nicht zu lang schrauben, aber wir standen da hinten, ich sehe den jetzt noch reden und dann hieß es, nach seiner Rede, kommt er kurz von Handshake einen Moment vorbei, quatschen kurz, er geht weiter, bleibt eng zusammenstehen, nicht die Hände in die Tasche, keine plötzlichen Bewegungen.
Mhm. Das ist dann sehr klare Ansage.
Ganz klare Ansage. Ne? Also auf jeden Fall, aber wir sehen den und wir waren ja auch, keine Ahnung, fanden das irgendwie auch witzig. Und dann kam er zu uns und hat mit uns gequatscht und war super nett, das muss man echt sagen, war ganz, ganz, ganz netter Moment. Hat mir, das war vollkommen geil, er kam zu uns und dann meinte er zu mir, hey Uwe, was ich schon ein super Start finde, so eine weiße 335, wie du hast, wollte ich auch immer, aber Michelle verbietet mir eine zu kaufen. Ne? Und eine 335 für die jetzt so, das ist eine Gibson-Gitarre, das ist meine Signature, also die Gitarre, die ich am liebsten spiele, schon immer. Und ich war wirklich so, ja, das ist jetzt nicht wahr, das ist ja ein Wahnsinnsmoment, ne, dass du weißt, welche Gitarre ich spiele. Weil das ist ja echt nicht irgendwer. Also auf jeden Fall, wir hatten da unseren schönen Moment. Und dann gab es einen geilen Moment, weil dann hat, wir haben so einen Bandring gehabt, oder haben wir noch, wo unser Emblem drauf ist, unser Raymond-Zeichen. Und Ray hat dann ganz spontan zu ihm gesagt, hey, weißt du was, du bist so ein geiler Typ, du bist jetzt Ehrenmitglied der Band. Zieht seinen Ring ab, gibt den Obama. Und Obama war so cool, dass der, ohne dass das geprüft oder abgesprochen war, der hat sich den angesteckt, hat mich und Ray in die Arme genommen. Sebi und Philipp und Mike waren noch dabei gestanden und wir hatten ein Bandbild mit Obama, wo er unseren Ring trägt. Und das ging dann tatsächlich um die Welt. Mhm. Also auch in Länder, wo man uns nicht so kannte, haben dann plötzlich so, hey, und da war diese deutsche Band und Obama mag die irgendwie wahnsinnig gern. Und wahrscheinlich waren eh so viele Leute da wegen der Band.
Ja,
und so.
Klar.
Solche Sachen kamen da aus, aber irgendwie so, okay, genau. Also es war ein sehr, sehr, sehr cooler Moment. Ja.
Jetzt hast du ja gerade die Namen deiner Bandkollegen schon genannt. Dieser Moment war wahrscheinlich einer der Höhepunkte in eurer Bandgeschichte. Angefangen hat das Ganze ja, wenn das stimmt, was ich gefunden habe, mit einer Zeitungsanzeige von Ray. Ne? Mhm. Ihr wart damals alle im Südwesten. Kannst du mal erzählen, wie ihr euch gefunden habt?
Also wie wir uns damals kennengelernt haben, muss man ja sagen, es war 98, als wir uns kennengelernt haben, die Band gegründet haben, war es ja noch ein relativ normaler Weg, sich über eine Annonce kennenzulernen. Das ist, glaube ich, aus der heutigen Sicht ja, also jetzt gerade, wenn Leute zuhören, die ziemlich jung sind, also das klingt ja ziemlich absurd, weil es ja gar keine Reichweite hat. Ne? Mhm. Also du triffst ja nur Locals. Also das war damals so, Ray hat tatsächlich eine Annonce geschaltet. Ich weiß jetzt die Zeitung nicht mehr, aber die anderen wissen das jetzt noch. Sänger sucht Band für, sucht Musiker für Bandprojekt. So. Und der kam ja gerade nach Deutschland, vielleicht aber schon ein Jahr vorher, weiß ich jetzt nicht genau wie, also aus Irland und hat ja so in Bars gespielt und so. Hat das auch wahnsinnig geil gemacht, als ich das mal gesehen habe dann. Und dann über die Annonce hatte Gomez unseren Schlagzeuger kennengelernt. Mhm. Und der hat sich da gemeldet. Gomez war ist auch immer noch ein ganz toller Schlagzeuger, der damals auch sehr aktiv war und so und auch unbedingt eine Band wollte. Dann haben die sich kennengelernt und dann haben sie so verschiedene andere Leute auch noch kennengelernt. Ich weiß gar nicht so genau wen, aber irgendwann kam der Anruf, hat Gomez seinen alten Kumpel Sebi angerufen. Sebi ist unser Keyboarder dann gewesen. Und, ne, und hat ihn gefragt, hey, Gomez, wir kennen uns aus der Schulzeit noch. Sag mal, kennst du einen coolen Gitarristen? Und ich stand direkt neben Sebi. Ja, und dann hat er gemeint, den coolen kenne ich nicht, aber ich kenne einen ganz guten. Und ich so, hey, what the fuck. Also auf jeden Fall, dann quasi war ich so ein bisschen mit dem Boot. Und dann habe ich aber Sebi gefragt, ob er mich zur Probe fährt. Er ist eigentlich Saxophonist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, kannst du mich aber hinfahren, weil ich irgendwie einen langen Abend vorher hatte. Lass uns zusammen hinfahren, dann penne ich nicht ein. Dann nach Stockach durch die Berge und so. Er sagt, fährt er mit. Und dann hat er sich das angeschaut und wollte auch unbedingt mitmachen, weil es einfach cooler Moment war, als sie das erste Mal geprobt haben und hat dann Saxophon gespielt, das ist ein begnadeter Saxophonist und wir haben halt gesagt, hey, das ist zwar voll geil, aber wir brauchen eigentlich einen Hammond-Spieler. Ja. Mhm. Das haben wir uns eingebildet und dann hat er sich einen Hammond gekauft und dann ist es so ein extrem guter Musiker, dass er ist halt so die Sorte von Musiker, die dann halt 4 Wochen später Hammond spielen können. Ne? Und dann kam noch Philipp dazu, unser Bassist, mit dem hatte ich in einer anderen Band gespielt, habe ich ihn gefragt, willst du mal mitgehen? Da haben wir irgendwie ein cooles Projekt, vielleicht das fühlt sich ziemlich geil an, eigene Songs schreiben und so. Und dann war die Band zusammen. Das war so ein Prozess von, wahrscheinlich, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht so 2 Monate, dann war die Band quasi gestanden. Und dann ging es auch ziemlich ab bei uns, muss ich sagen. Also wir haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Also, weil zu dem Moment, in dem Moment, also damals, also in den 2000ern, auch grundsätzlich dieser Musik noch so entstanden, dass du zusammen im Proberaum warst, geschrieben hast, also Songs entwickelt hast und die dann im Studio aufgenommen hast. Und das Leben haben wir sehr, sehr ausgereizt. Wir sind zusammengezogen nach Munzingen bei Freiburg. Da hat Sebi eine WG gehabt, hat die Leute gebeten zu gehen und dann ist quasi die Band eingezogen. Da war ein Proberaum, wir haben jeden Tag geprobt. Wir waren zu der Zeit um 8 Uhr früh im Proberaum gestanden, sind nachts um 2 raus. Das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber es war tatsächlich so. Mhm. Wir haben sehr, sehr gerne und sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ja.
Das ist aber auch eine krasse Verbindung, wenn man nicht nur zusammen probt und Lieder schreibt und aufnimmt, sondern auch noch dann zusammen wohnt. Also absolut, einmal 24 Stunden die gleichen Leute um sich, kriegt man da nicht irgendwann einen Bandlagerkoller?
Also in dem Moment nicht. Ich muss das ein bisschen relativieren. Also 3 haben dort gewohnt, 4 haben dort gewohnt. Ich habe noch extra gewohnt, einfach nur, weil ich da eh schon gewohnt hat. Und dann haben wir quasi so unsere 2 Plätze gehabt. Aber es ist trotzdem der Punkt, den du machst, der ist natürlich genau richtig. Es ist super intensiv. Irgendwann verbringst du nur noch Zeit miteinander. Du hast auch keine, weil du auch willst, also weil du auch merkst, da passiert gerade irgendwas Größeres, als ich sonst gemacht habe. Also für mich ab dem ersten Moment klar, das wird voll geil. Also ich habe natürlich jetzt nicht an Obama und solche Sachen gedacht. Also wie gesagt, als Musiker denkst du dann, und dann kann ich irgendwann eine Platte rausbringen und vielleicht kann ich sogar meine Miete von zahlen und dann ist das mein Beruf. Ne? Mhm. Das war für mich ziemlich offensichtlich, also muss ich sagen. Und diese Zeit haben wir sehr gerne miteinander verbracht. Also auch wenn wir da nicht geprobt haben, waren wir zusammengesessen, haben Pläne geschmiedet, wie man immer über, ging immer um die Band, ging immer darum, wie wir dieses Ding voranbringen. Ja. Mhm.
Zu diesem Zeitpunkt war das ja ein echter Wendepunkt für dich, weil du ja gerade am Ende von deinem Studium warst in Freiburg, wo du Jazzgitarre studiert hast. Und dann kam die Überlegung, eventuell nach New York zu gehen und deinen Master da zu machen. Und dann kam Raymond. Und dann war New York irgendwie plötzlich nicht mehr so interessant. War das damals eine schwere Entscheidung für dich oder war es irgendwie klar?
Also die Entscheidung war klar für mich, aber es ist bis heute eigentlich eine Sache, wo ich manchmal, also ich bin sehr dankbar und sehr glücklich, aber auch immer mit der Musik, die wir in der Band gemacht haben, wirklich sehr glücklich. Aber trotzdem, da ich ja aus dem Jazz komme und ein großes Herz für die Musik habe und für diese ganze instrumental improvisierte Musik, es muss jetzt nicht Free Jazz sein oder so, das kann auch in die bluesigen Ecken gehen und sowas. Ich dachte halt in dem Moment, das werde ich. Ich werde ein Gitarrist in dieser Szene und ich habe es auch irgendwie okay gemacht und wollte dann unbedingt in New York studieren. Du hast gerade schon richtig gesagt, dass ich mir das angeguckt habe, da sogar ein kleines Scholarship angeboten gekriegt und dann in dem Moment haben wir die Band in dem Moment haben wir die Band gegründet und dann musste ich mich entscheiden. Und das war dann eine leichte Entscheidung, aber trotzdem eine Entscheidung, die in meinem Leben dann immer wieder so ein bisschen durchging. Ja.
Spielst du jetzt überhaupt noch Jazz? Kommt es nochmal vor?
Der Jazz oder diese Art von Musik, so improvisierte Musik, die habe ich immer gehört. Ich habe auch immer, weißt du, wir haben 2003 damals mit der Band die erste größere Pause gemacht. Da bin ich dann nach New York gegangen, habe bei Jack Wilkins nochmal Gitarrenunterricht genommen. Das ist ein bekannter Jazz-Lehrer. Und habe immer versucht, das so ein bisschen am Leben zu halten. Aber das ist eine Musik, mit der muss man sehr viel Zeit verbringen, um da quasi richtig Gehör zu finden. Und das habe ich jetzt, so konnte ich es nicht aufrechterhalten, weil ich mich ja ganz klar für die Popmusik entschieden habe. Aber trotzdem ist es bis heute eine Sache, die ich nach wie vor noch mehr als früher regelmäßig mache. Ich treffe mich mit tollen Jazzmusikern, die ich kenne, mache Jam-Sessions. Es ist jetzt heute eher so, dass ich mit Leuten aus der Jazzszene wahnsinnig gerne Musik mache, weil die so eine andere Herangehensweise an Musik haben. Ich bringe aber das mit, was ich kann. Und ich bei mir wird es halt immer ein bisschen eingängig, es wird ein bisschen melodiös und meine Solos sind mit weniger Noten und nicht mit so vielen. Und ich finde das aber eine wahnsinnig interessante Kombination. Ja.
Ihr wart ja wirklich Superstars. Ihr habt riesige Hallen gefüllt. Ihr habt, wie gesagt, große Festivals als Headliner gespielt. Ihr wart mit internationalen Megastars auf der Bühne. Ihr habt große Touren gespielt. Wünschst du dir dieses Leben nochmal manchmal zurück?
Also es war ein super schönes, oder es ist ein super schönes Leben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es mir zurück wünsche. Aus dem Grund, weil, also wenn du in der Öffentlichkeit Musik machst und bei Rock am Ring spielst, dann gibt es ganz viel Beifall, aber eher so für den Grund, wow, da habt ihr bestimmt fett verdient oder boah, sind es viele Leute. Und aus meiner Sicht ist es immer so musikgetrieben. Und ich will jetzt da, ich bin jetzt ja nicht ein Idealist, aber ich denke mir immer so, boah, ich stehe jetzt hier und spiele meinen Song und die singen den alle. Ne, das ist so mein Antrieb. Und den Part, den finde ich wirklich geil. Also ich bin ja letztes Jahr mit Raid wieder auf Tour gegangen, mhm, und ich gehe ja, normalerweise bin ich ja nur noch im Studio. Und das ist ein super schöner Part, wenn die Leute deine Musik irgendwie abfeiern. Mhm. Ne? Aber das ganze Leben drumherum ist wirklich sehr komplex. Also wenn du auf der Größenordnung spielst, wo wir gespielt haben, ist es wirklich, kommt es mit sehr vielen Nebenwirkungen, die ich wirklich nicht vermisse. Mhm. Also das ist natürlich toll, wenn du deine Turnschuhe immer geschenkt kriegst und so. Das ist total klasse. Aber ich brauche auch nur ein paar oder zwei, reichen mir, mhm, auch. Die kann ich mir auch kaufen. Also, und dafür kriegst du dann sehr viel Schattenseiten auch. Also die Schattenseite Nummer eins ist, dass du super viel unterwegs bist. Mhm. Ich habe es sehr spät kennengekriegt. Ich habe jetzt einen 5-jährigen Sohn und eine 7-jährige Tochter. Das kann ich mir mit dem exzessiven Touren, das wir hatten, überhaupt nicht vorstellen, wie das, mhm, funktioniert.
Also, ja, du wärst nicht da, ne?
Nein, du bist einfach nicht da, genau. Mhm. Und das ist ja so, wenn man dann miterlebt, wie so Kinder groß werden, das ist echt schade über jeden Tag, den man da verpasst. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig schön. Also wie gesagt, wenn du tourst mit deiner eigenen Musik und das funktioniert erfolgreich, das kann auch, muss jetzt auch nicht so fett sein, das kann auch auf einem anderen Level sein, das ist einfach auch ein echt schönes Gefühl und eine sehr schöne Selbstbestätigung auch. Mhm. Und alles andere als selbstverständlich.
Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, der 27. März hat zweimal dein Leben verändert. Der erste 27. März, genau 25 Jahre her, da kam Supergirl raus, was ja dann sofort euer Durchbruch war. You can tell by the way she talks, she moves the world. You can see in her eyes that no one is her change. She's my girl, my super girl. She'd say, it's okay, I got love on the way, but I'm a super girl. Und der zweite 27. März war der vor 7 Jahren, als deine Tochter geboren wurde.
Genau. Hm. Also ein wahnsinniger Zufall. Ich bin jetzt so ein bisschen eher so ein Schicksalsgläuber. So, also ich bin wirklich in Ohnmacht gefallen, als ich das gemerkt habe. Also Martha ist geboren und ich habe mich so gefreut. Es war so eine schöne Zeit. Und dann wollte ich dazu einen kleinen Post machen und hab dann so ein bisschen den formuliert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ich sag mal, das fällt ja zusammen mit unserem Supergirl-Release. Also es hätte ja auch 28. oder 6. Aber es ist einfach genau dieser Tag, was für eine witzige Begebenheit. Also crazy, ich habe das wirklich abgefeiert. Ich konnte es gar nicht fassen. Ich habe es auch 10-mal gecheckt, ob das wirklich stimmt. und es ist natürlich klar, das waren beides Riesenmomente. Ne? Ich muss ganz klar, so toll, dass es mit Musik erfolgreich zu sein. Den Moment, wo du ein Kind kriegst, ist natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung. Aber ich bin so dankbar für beide Sachen. Ne? Also es ist einfach so schön, Kinder zu haben. Es ist auch schön, als Musiker mit der Musik sein Geld verdienen zu können.
Mhm. Ja. Wie du das machst, darüber reden wir gleich auf jeden Fall noch. Lass uns mal ganz kurz über den Ort sprechen, an dem wir gerade sind, nämlich Bamberg, deine Heimatstadt. Du lebst mittlerweile in Berlin und in München. Mhm. Bist aber immer noch regelmäßig hier, denn deine Eltern leben noch hier in Bamberg. Genau. Mhm. Du bist hier groß geworden. Du hast auch hier an der städtischen Musikschule deinen Gitarrenunterricht bekommen. Mhm. Irgendwie. Ich habe gelesen, dass du die ersten 4 Jahre gar nicht so toll fandst. Und als du 13 Jahre alt warst, kam die E-Gitarre und da war es um dich geschehen.
Ja.
Welche Verbindung hast du denn zu deiner Heimat? Also welche Rolle spielt Bamberg denn heute in deinem Leben noch?
Also ich bin ja früh gegangen, also mit 18 bin ich damals nach Freiburg zum Jazzgitarre studieren und hatte aber eine super coole Jugend hier. Ich habe mitten in der Stadt gewohnt, habe dann so mit 15, 16 angefangen auszugehen, bin dann in die Bars, habe da viel live gespielt und so. Habe einen großen Freundeskreis gehabt, ganz viele nette Freunde, mit denen ich auch immer noch gut in Kontakt bin. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, je älter ich werde, desto mehr kommt dieser Kontakt wieder, weil so in den, ich sag jetzt mal, wilden Zeiten, wo man viel unterwegs war, da hat man andere Sachen im Kopf gehabt, aber so eine Heimatstadt und gerade so eine tolle Stadt wie Bamberg. Also das darf man, das ist ja, wenn man hier aufwächst, dann nimmt man das immer so selbstverständlich, was das für eine coole Stadt ist einfach. Ne? Mhm. Ist auch einfach so vom Stadtbild her, aber auch Musikszene war auf jeden Fall in den 90ern phänomenal. Mhm. Und ich bin sehr gern hier. Ich habe mit meinen Eltern ein super Verhältnis. Die sind ein wichtiger Part auch in meiner Karriere immer gewesen. Und ich komme regelmäßig her und bin gern hier. Und Kinder bringe ich natürlich auch mit. Und dann feiern wir Bamberg ab. Ja. Mhm.
Du warst mit Alex and the Alley Cats schon als Musiker unterwegs. Ja. Da gab es den Live-Club noch gar nicht, sondern den Live-Pub noch.
Genau, oh Gott, ja.
Was waren das für Zeiten hier? Also wie war die Musikszene, als du hier live gespielt hast?
Es war eine großartige Musikszene hier. Und im Nachhinein merke ich auch, was das für ein Juwel war. Weil da, wenn du irgendwo aufwächst, dann sind halt die Sachen so, wie sie sind. Mhm. Und hier gab es eben genau den Live-Pub mit dem Vredo, der damals den Live-Pub, ich glaube, der hatte davor, gegenüber gab es so ein Café, das hieß Symphonie, glaube ich. Ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das hat er auch gemacht. Und dann habe ich ihn aber kennengelernt, also weiß jetzt, der dieses Live-Pub gegründet hat. Und das Live-Pub war genial, weil da jeden Tag Live-Musik war. Er war einfach ein Fan von Live-Musik, auch ein großer Supporter von Live-Musik. Und ich weiß noch, ich bin da jeden Tag rein und habe mir geile Bands angeschaut und irgendwann habe ich angefangen, da mitzuspielen. Und er war für mich, also im Rückblick muss ich sagen, so einer der Treiber dieser Szene auch, dieser Live-Musik-Szene. Es ist so wichtig, dass es so Key-Leute gibt, die so eine Szene unterstützen und auch so jungen Leuten wie mir damals mit 16 Jahren eine Chance geben. Ne? Weil das ist, also jeder hat es ja selber schwer, aber ich weiß, ich konnte da auf der Bühne stehen, ich durfte da sogar mal proben oder so, wenn ich ein Projekt hatte. Was für ein cooler Typ einfach. Und dann gab es aber auch so ein paar Irish-Pubs da am zwischen Oberer und Unterer Brücke. Das war auch ein super Ding, wo man live spielen konnte. Also irgendwie in meiner Erinnerung war ständig überall ein cooles Live-Konzert. Dann waren damals die amerikanischen Soldaten noch da. Mhm. Und da war speziell die Big Band der Amerikaner da. Und die haben auch überall gespielt. Und wahnsinnig gute Musiker und sehr nette Jungs. Mit denen habe ich mich angefreundet. Das war genau in der Zeit. Die haben mir dann geholfen, mich auf mein Studium vorzubereiten. Mhm. Und dann waren viele Engländer und Iren zu dem Zeitpunkt auch da, die in den Irish Pubs gespielt haben. Tolle Musiker aus unserer Stadt. Das war wirklich eine sehr coole Szene. Mhm. Wie lange das dann noch so, weil ich ja dann 2000, also ich bin dann nach Freiburg und dann bin ich noch viel nach Bamberg, aber ab 2000 bin ich ja nur noch unterwegs gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie das in der Zeit war, aber mein Eindruck war immer, dass Live-Musik hier schon einen guten Stellenwert hat.
Mhm. Ja. Kleine Randnotiz und Eigenwerbung. Wer sich für die jetzige Musikszene in unserer Region interessiert, möge in unseren Podcast Proberaum reinhören. Oh. Da gibt es nämlich ein paar wirklich coole, fantastische junge Musikerinnen und Musiker, die wir da vorstellen. Also findet ihr auch bei uns im Feed. Bamberg als deine Heimatstadt hat dich natürlich wahrscheinlich irgendwie auch geprägt, nicht nur musikalisch. Was aus dem fränkischen Selbstverständnis oder der Art, wie Franken funktioniert, würdest du dir denn für Berlin und München wünschen? Oder wo bist du vielleicht auch froh, dass das in Berlin und München nicht so ist?
Also, ich habe in München, ich habe in Freiburg länger gewohnt, ich habe in München länger, 10 Jahre gewohnt und ich wohne jetzt gerade sehr, sehr glücklich in Berlin. Diese 4 Städte, wenn ich jetzt Bamberg mit reinnehme, könnten unterschiedlicher nicht sein. Mhm. Also es sind, und ich bin in allen immer gern gewesen. Aber es sind unterschiedliche Mentalitäten. Also wenn ich jetzt gerade Bamberg und Nürnberg, München zum Beispiel check, also dieses Oberbayerische, das hat ja so seinen ganz eigenen Charme, aber ich mag auch so ein bisschen das Zurückhalten, ein bisschen Understanding von Bamberg, vom Fränkischen. Ich schätze auch diese bisschen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen coole Einstellung zur Prominenz auch so ein bisschen. Mhm. Also, dass es jetzt nicht das Allerwichtigste ist und sowas. Ich bin immer sehr gern in Bamberg gewesen, konnte hier immer auch jeden mit herbringen und jeder hat sich immer wohlgefühlt. Ne? Mhm. Das ist irgendwie eine schöne Vibe in dieser Stadt. Ja,
ja, das glaube ich. Du hast ja damals hier bei einem, wenn ich das richtig gelesen habe, Pfeife rauchenden älteren Herrn Gitarre spielen gelernt. Mhm. Woran erinnerst du dich da noch und was hat der dir beigebracht, wovon du heute noch profitierst?
Ja, also das war mein Gitarrenlehrer, mein erster Gitarrenlehrer hieß Herr Mathieu. Den Namen werde ich auch nie vergessen. Das war damals ein älterer Mann. Wahrscheinlich war er so alt wie ich jetzt oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, der war so weißhaarig im Raum gesessen und hat Pfeife geraucht. Und während des Unterrichts, das war städtische Musikschule, und nochmal
her. Ja, kleiner Audiokommentar, wenn es hier leicht abgelenkt klingt, mein kleiner Hund läuft hier durchs Studio, süß, ne? Und versucht und flirtet die ganze Zeit den Uwe an.
Das kann auch sehr gut, ja, genau. Also aber auf jeden Fall, als ich da angefangen habe, einfach war der klassische Geschichte. Meine Eltern haben beide keinen musikalischen Background, die sind einfach musikbegeistert, aber hatten nichts mit dieser Szene zu tun und haben dann irgendwann die ganz tolle Idee gehabt, mich in die Pfadfinder zu geben, sage ich jetzt mal mit 9. Und dann haben sie gedacht, so, wenn einer Pfadfinder wird, dann sollte auch Gitarre lernen. Und dann haben sie mich in der städtischen Musikschule angemeldet. Das waren alles für mich wegweisende Entscheidungen, weil ich bin dann irgendwie, wie das so ist in dem Alter, da halt irgendwie hingegangen, weil man sagt, man geht da hin und hab das halt gemacht. Ne? Ich habe jetzt nicht besonders viel Spaß gehabt, aber es war jetzt auch nicht schlimm. Und dieser Lehrer, dieser Herr Mathieu mit seiner Pfeife, der hat mir tatsächlich, es war so ein bisschen streng, also der war jetzt nicht so der Kumpeltyp, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss heute noch oft an den denken und ich bin auch ein Mensch, der öfters mal auch Sachen vergisst, aber der ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben, der hat mir eine sehr gute Technik gelernt, der hat mir gerade in der Zeit klargemacht, dass man, wenn man das gut spielen will, das Instrument, jetzt lieber die Technik üben, als schnell einen Song spielen können. Und das war wirklich sehr gut, weil es hat mich dann motiviert, 4 Jahre Technik zu üben und Tonleitern zu spielen, klassische Gitarre zu lernen, was ich bis heute mit einer guten Technik belohnt bekomme. Und das ist echt ein sehr gute Foundation gewesen. So, das war vor allem klassischer Gitarrenunterricht und ich wollte dann, als ich so Teenager war, also so 12, 13, habe ich dann irgendwann gedacht, so boah, irgendwie, ich stehe jetzt auf AC/DC und solche Sachen und Aerosmith und so, ich möchte jetzt irgendwie, glaube ich, E-Gitarre machen. Und dann hat mein Vater mir eine E-Gitarre damals gekauft, eine schöne gebrauchte. Und dann bin ich zu einem anderen sehr tollen Gitarrenlehrer gekommen, der heute, glaube ich, auch noch aktiv ist. Das ist der Norbert Schramm, ist das. Auch ein bekannter Gitarrist in Bamberg und vor allem ein großartiger Gitarrenlehrer. Der hat mir dann mit mir die Vorbereitung auf die Jazzschule gemacht, ja. So die nächsten Jahre.
Du warst damals ein Kind, als du angefangen hast. Du hast selber Kinder und Musik ist ein riesengroßer Teil deines Lebens. Mhm. Wie gehst du denn selber daheim mit Musik um? Also welche Musik hörst du mit deinen Kids? Wo singen die laut mit? Wann fängst du an, denen Gitarre beizubringen? Wollen die das überhaupt? Wie ist das denn als Vater und Musiker?
Also grundsätzlich mein Umgang mit Musik ist ein bisschen lockerer geworden, weil was ich durch mein Leben schon immer gezogen habe, also auch wie ich 16 war und in Bamberg als Rockabilly in einer Rockabilly-Gang irgendwie durch die Gegend gelaufen bin und wir die ganze Zeit coole Rockabilly-Musik gehört haben, habe ich heimlich schon immer sehr gern Popmusik gehört, die Popmusik der damaligen Zeit. Ne? Und da kamen ja so Sachen raus wie B-52s und dann kam Chili Peppers und solche Sachen, was damals schon tolle Musik war, aber eher in diesem Pop-Mainstream-Bereich. Und eine Sache hat sich bis heute durchgezogen. Ich liebe Popmusik. Ich mag Musik, die Leute verbindet, die in einer einfachen Sprache wichtige Messages rüberbringen. Mhm. Oder vielleicht auch mal einen coolen Liebessong oder sowas, eine Beziehungsgeschichte. Trotzdem ist es so, dass ich daheim auch wahnsinnig viel meine ganze Jazz-Ader auslebe und dass so Sachen wie Ry Cooder laufen lassen. Also jetzt sehr instrumentale Musik, sehr handgemachte Musik, muss man auch sagen. Also wo Leute wirklich zusammen noch ins Studio gehen und einen Song aufnehmen. Weil man muss ja sagen, in heutigen Musikproduktionen, zum Beispiel bei Popmusik, aber auch überhaupt insgesamt auch bei Indie-Musik, Musikproduktion funktioniert ja heute anders. Also heute ist es ja eher so, dass ein Produzent mit oder zwei am Laptop sitzen mit irgendwie einem Haufen Instrumenten um sich rum und dann ein Sänger dazukommt und so entstehen heute eigentlich die meisten Songs. Ich mag es aber trotzdem und ich mache das auch und ich mache das auch gern, aber ich mag es auch wahnsinnig gern, wenn ein paar Leute zusammen in den Raum gehen, die Instrumente auspacken und losspielen. Das ist ein Zauber, den ich jedem Musiker nur wünsche, dass er das auch ein bisschen mitnimmt, auch in der heutigen Zeit. Und deswegen versuche ich auch, weil du ja meine Kinder angesprochen hast, denen das auch ein bisschen zu vermitteln. Jetzt, also ich habe mir auch, also mit meiner Frau auch, wir haben auch besprochen, okay, ich will das jetzt nicht, ich will jetzt kein Missionar werden, aber trotzdem will ich es anbieten.
Und kommt da schon was zurück? Also interessieren die sich?
Ja, also wie gesagt, mein Sohn ist 5, meine Tochter ist 7 und die fordern jetzt immer mehr ein, dass ich wohne in Friedrichshain in Berlin in so einer Stadtwohnung und oben drüber habe ich mein Studio. Mhm. Und da bin ich tagsüber meistens am Arbeiten und die fragen jetzt immer öfters, ob sie mal mit hoch dürfen. Mhm. Und wenn in der Wohnung alles erlaubt ist, im Studio ist das natürlich nicht, weil da sehr, sehr viele tolle Instrumente drin sind, aber jetzt nehme ich sie öfters damit hoch und setz die mal ans Klavier und mach mit denen was. Und das machen sie echt sehr gut. Also ich würde mich sehr freuen, wenn sie ein Instrument für sich entdecken und das auch lernen, weil ich glaube, dass das eine sinnvolle Sache ist, auch wenn man nicht Musiker wird. Es muss keiner Musiker werden, um an Musik Spaß zu haben. Ja. Mhm.
Das Producing ist ja mittlerweile einfach ein ganz, ganz großer Teil deines Lebens. Das ist dein Hauptberuf, würde ich mal sagen, mittlerweile. Genau. Und da hatte ich einen ziemlicher Superstar-Producer gebracht. Ne? Mhm. Wie ist das denn passiert?
Also in der Raymond-Zeit sind wir sehr viel, also es ist ja so, wenn du im Musik machen, gibt es so verschiedene Disziplinen. Mhm. Die Songs schreiben, heutzutage macht das oft irgendwer. Also es gibt so Songwriter-Teams. Mhm. Das gab es früher auch schon, diese alte Nashville-Rangehensweise. Es gibt Leute, die Songs schreiben. Dann gibt es Leute, die produzieren die und spielen die ein im Studio. Mhm. Und dann gibt es die anderen Leute, die bringen die auf die Bühne. Mhm. Und der Künstler, also der Sänger zum Beispiel, ist der, der alles verbindet. Also der schreibt mit und dann ist er im Studio natürlich dabei, weil er die Stimme anbietet. Und dann ist er natürlich auch der Haupthingucker bei Live. Aber drumherum, wenn das jetzt nicht eine Band ist, die das alles macht, so wie das bei uns früher war, sondern zum Beispiel ein Solo-Act ist, dann gibt es halt überall extra Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Es gibt die Leute, die besonders toll Songs schreiben, dann kommen die, schreiben mit dem einen Song und dann gibt es die Studioarbeit, um den Song zu vertonen und dann gibt es die Live-Leute, die besonders geil das live präsentieren können. Und nach der Band habe ich mich natürlich gefragt, das war 2011, was ist jetzt eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht? Und mir hat immer diese Studioarbeit wahnsinnig Spaß gemacht. Also wir haben unter anderem in Los Angeles aufgenommen mit einem sehr bekannten und also vor allem mittlerweile sehr tollen Produzenten, der heißt Greg Fiddleman. Mhm. Der hat dieses Album Wish von uns produziert und großer Einfluss für mich auch gewesen. Und auf dem Weg dahin habe ich Bob Ezrin kennengelernt. Und diese zwei Produzenten, Bob Ezrin, der Another Brick in the Wall und solche Sachen, produziert hat, also einer der allergrößten. Und Greg im Nachgang zu unserem Album, jetzt jemand, der heute Metallica und diese ganzen Bands produziert. Und diese Arbeit war wirklich für mich atemberaubend, weil es auch das große amerikanische Kino war. Also Leute, die sehr viele Sachen gemacht haben, sehr viel gewusst haben und ich im Studio zu dem Zeitpunkt schon mehr Interesse hatte, da genauer hinzugucken. Und einfach sehr viel gelernt habe, wie die an, also nicht, es geht jetzt gar nicht so um technische Sachen, es geht eher darum, wie motivieren die eine Band, da um 10 Uhr im Studio zu stehen und einen tollen Take zu spielen. Das ist nicht das, ich sag jetzt mal, Einfachste, dass du on spot gut bist und wie arbeiten die mit Tension und solchen Sachen, Spannungen zwischen Leuten und so. Es kann was Tolles und Gutes sein, dass du für Aufnahmen benutzen kannst. Und das war sehr beeindruckend für mich. Als dann die Band vorbei war, habe ich gesagt, so, also der Part, den ich gern machen würde in der Musik, in meiner zweiten Karriere, wäre Musik produzieren. Mhm. Ja, und dann habe ich auch schon zum Ende der Band ein Studio gebaut in München. Da habe ich noch in München gewohnt. Und dann, wie es dann das Schicksal immer so will, habe ich das Studio gerade gebaut und dann habe ich meine Frau Daniela, jetzige Frau Daniela, kennengelernt und wir haben uns verliebt und ich bin nach Berlin gezogen und mit ihr zusammen und das Studio in München hat bis heute weiter existiert und ich wohne aber in Berlin und pendel. Ja.
Kannst du mal für absolute Musiklaien erklären, was der Unterschied zwischen einem Produzenten und einem Labelinhaber ist? Also das bist du ja auch, ne? Du hast Achtung Music, das Label gegründet. Wer macht was? Wie sind die Aufgaben verteilt und warum brauchst du beides?
Also es ist so, ich habe danach neben der Produktionsfirma Achtung Music, die ich bis heute betreibe und über die ich meine ganzen Produktionsaufträge mache und die wir so durchführen, auch ein Label gegründet. Und der Unterschied ist, dass eine Musikproduktionsfirma braucht ein Studio, also stellt Musik her. Also jemand kommt, also ist ganz einfache Vorstellung, ein Künstler kommt und sagt, hey, ich habe hier einen Song geschrieben. Und dann brauchst du jemanden, der die Vision hat, okay, den könnte man so umsetzen. wir nehmen die und die Musiker, Schlagzeug nehmen wir so auf, der Song sollte so klingen, vielleicht machen wir am Schluss noch Orchester drauf und dann klingt der Song. Also am Anfang steht ein Song, den irgendeiner geschrieben hat mit einer Akustikgitarre und du denkst, wow, geiler Song, und danach hast du einen Song, den du im Radio spielen kannst, der halt irgendwie klingt, dass er zeitgemäß ist oder auch besonders, ich sag jetzt mal oldschoolig oder so, und das ist dann eine Musikproduktion, und wenn der dann fertig ist, dann muss er rauskommen, also dann muss er veröffentlicht werden und dafür brauchst du ein Label, also eine Musikmarketingfirma. Ich muss aber sagen, dass ich diese Musikmarketingfirma habe ich ein paar Jahre betrieben und habe die dann aber ich mich viel mehr auf die Produktion konzentriert, weil Marketing ist dann nochmal so ein ganz eigenes Thema und es gibt tolle Leute, die das machen. Das Label habe ich immer aufrechterhalten, wenn manchmal eine Veröffentlichung ist, die ich durchführen will, aber vor allem tue ich mich auf die Produktion konzentrieren.
Das heißt, der Produzent nimmt wahnsinnig viel Einfluss darauf, wie eigentlich hinterher ein Stück klingt, ein Titel klingt, wie eine Band klingt. Ich habe das im Laufe der Jahre immer mal wieder mitbekommen, dass Fans von etablierten Bands dann irgendwie pampig wurden, wenn bestimmte sehr berühmte Produzenten ihre heißgeliebte, gefeierte Band produziert haben. Wie siehst du das aus der Produzentensicht? Also glaubst du, wer nicht zusammenpasst, findet sich sowieso nicht? Oder lasst erstmal machen und hört es euch an? Also wie gehst du damit um? Und wie ist das für dich auch aus der Musikersicht, dieses Spannungsfeld manchmal zwischen, oh, dieser Produzent macht jetzt meine Band kaputt. Kannst du das nachvollziehen?
Also ja, das Ding ist, ein Musikproduzent ist ein sehr wenig festgelegter Begriff. Und was du sagst, ist nämlich genau richtig. Also ein Musikproduzent kann die Entscheidung treffen, dass das Beste, was er machen kann, ist, die Band so aufnehmen. Ich stelle einfach ein paar gute Mikrofone außenrum oder lass den Ingenieur das machen und motiviere die, ins Studio zu kommen. Und das ist mein Job. Es gibt aber auch andere Musikproduzenten, die erfinden fast die ganze Musik. Und das ist dann, also, das gibt es auch bei bekannten Bands, die das dann vielleicht gar nicht jetzt so im Proberaum kreiert haben, sondern plötzlich dann kam dieser wichtige Mensch als Produzent dazu, der wirklich inhaltlich eingegriffen hat, der vielleicht dann sogar in den Songwriting-Credits drinsteht. Also dieser Beruf, der geht schon sehr weit und alles hat seine Berechtigung. Ich sage mal, das, was ein Künstler oder überhaupt auch ein Auftrag, also manchmal produzierst du ja auch für eine Firma oder für eine Software-Company. Also so Musik muss ja für alles produziert werden und überall müssen dann am Ende Musiker mit Leidenschaft stehen und diese Musik spielen. Und das ist für mich die Aufgabe als Produzent und die kann so oder so sein. Es gibt den einen, der kann super Mikrofone sogar aufbauen und einen anderen, der arbeitet immer mit einem Ingenieur. Ne? Es ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ich glaube, die Aufgabe in Musikproduzenten besteht darin zu erkennen, was meine Aufgabe jetzt in diesem Moment mit diesem Künstler oder mit diesem Job ist.
Was machst du am liebsten? Also bist du lieber einer, der richtig mitmischt und irgendwie sich da auch künstlerisch einbringt? Oder ist es dir eigentlich lieber, die Band macht das weitgehend allein und du sorgst nur für die perfekte Umsetzung?
Also ich habe sehr gerne Meinung zu Sachen und ich halte mich natürlich auch zurück, wenn es geboten ist, aber ich bin schon jemand, der gerne mitentwickelt grundsätzlich und ich habe auch keine Berührungsängste. Ich mache auch viel Aufträge, die mir Spaß machen, wo ich für Projekte in die USA fliege und in ein neues Studio mit neuen Musikern, die ich vorher zusammensammle und dann alle motivieren, ein neues Projekt zu machen und sowas. Das, eigentlich muss ich sagen, wenn du mich so fragst, das ist eigentlich für mich das Schönste, irgendwas zu machen, wo noch nicht so ganz klar ist. Hey, wir brauchen die und die Art von Musik, könntest du, und es müsste japanische Musik sein, kannst du das möglich machen? Und dann war ich noch nie in Japan, aber ich würde sagen, ich mache das. Ja, ich finde raus, wer der Richtige ist. Ich buche das richtige Studio. Ich check die Szene aus. Das ist für mich so ein Auftrag, wo ich denke, so, wow, da habe ich Bock drauf. Das ist so ein weißes Blatt Papier. Auf die, ich nenne es jetzt mal Jobs, auf die Mission gehe ich am liebsten.
Du hast ja vorhin schon irgendwie das Thema Geld mal am Rande erwähnt. Ich weiß nicht, wie viel du bereit bist zu erzählen, aber was mich natürlich total interessieren würde, ist, wie teilt sich denn eigentlich dein Einkommen auf? Also wie viel Lebensunterhalt gibt dir deine Raymond-Musik noch? Also gerade das mit dem zurückgekauften Rechner, das kennt man ja auch von Taylor Swift, die das jetzt ja auch gerade mit einer großen Aktion gemacht hat.
Andere Liga.
Andere Liga, aber ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, dasselbe Thema eigentlich. Jemand anders verdient mit eurer künstlerischen Kreativität und jetzt ist es wieder euer Werk. Wie viel macht das Producing aus und wie viel, also das Label dann wahrscheinlich nichts mehr, wenn du das so ein bisschen stillgelegt hast, ne?
Also ich sag dir meine Philosophie. Meine Philosophie ist, dass das Geld, das ich zum Leben brauche, muss ich durch meine Arbeit, die ich heute mache, verdienen. Und das und dann muss ich natürlich dazu sagen, ich habe viele tolle Songs mitgeschrieben, die, also das nennt man ja so, Tantiemen, das heißt, die kommen natürlich auch immer rein. Ja, ich kann es jetzt gar nicht so, vielleicht ist das halbe-halbe oder so. Es ist eine sehr schöne Situation, dass es immer für mein Leben gereicht hat und ich meine Familie damit erlernen kann. Wenn wir von Taylor Swift reden, dann reden wir natürlich von anderen Größenordnungen. Aber ich kann nur jedem Musiker nahelegen, der jung anfängt, auch zu achten, dass man was entwickelt, was auch, wo man auch beteiligt ist. Also wo man sagt, also ich kann natürlich irgendwo mitspielen, aber man kann auch manchmal den schwereren Weg gehen, dass ich sage, ich schaffe irgendwas, dass ich gründe eine Band oder ich schreibe Songs für einen Film oder so. Also wo man dann weiß, okay, wenn das dann funktioniert. Und viel, die, man muss ja ganz ehrlich sein, die meisten Sachen funktionieren ja nicht. Aber wenn man lang genug arbeitet hat und ein gewisses Talent hat, dann funktioniert auch irgendwann mal was. Und dann wäre es ganz cool, wenn man da beteiligt ist, weil man wird älter und man möchte vielleicht auch mal Sachen nicht machen. Und das hilft einem dann, ich sag jetzt mal, ein bisschen Freiraum zu kriegen, weil eins darf man nicht vergessen, jeder, der einen Hit hat, von dem er vielleicht auch echt noch später gutes Geld kriegt, der hat in eine ganz schön lange Zeit Tag und Nacht gearbeitet. Das ist, ich will jetzt gar keinen so, oh, ich habe so viel gearbeitet, aber es steckt halt echt viel Arbeit drin, die man dann nicht sieht und du musst irgendwann aus dieser Nummer rauskommen. Du kannst nicht jeden Tag auf Tour gehen. Du kannst nicht ein Leben, das du zwischen 20 und 35 geführt hast, ein ganzes Leben lang so durchziehen. Und deswegen brauchst du irgendwann mal ein bisschen Substanz da drin.
Naja, und man sieht ja auch, wenn es an der Pop-Akademie irgendwelche Kurse gibt, die angeblich Hit-Garanten lehren oder wer weiß, was uns mit KI noch alles bevorsteht. Aber man merkt ja schon, nicht jeder kann einen Hit schreiben, ne? Und nicht jeder guter Song wird ein Hit. Also insofern kann ich deine Argumentation da schon sehr gut nachvollziehen.
Es gibt kein Rezept für einen Hit. Es gibt viele, also du kannst viel analysieren. Ich finde es auch spannend. Ich finde es spannend, wenn man bekannte Musik analysiert, die Texte, die Kompositionen, wie sind sie produziert, warum in der Zeit gerade die erfolgreich wurden. Aber das ist Wissenschaft und Musik funktioniert ja nicht so. Also alle Songs, an denen ich beteiligt war, die dann groß wurden. Also ich dachte immer, oh, das sind alles tolle Songs. Aber dass das jetzt dann ein Hit wurde, das Tonight 2005 dann in Portugal Star war das ein Riesenhit in Portugal war Deutschland war der so ein bisschen in Portugal war das der Anfang unseres Erfolgs. Who knows? Also du weißt es vorher nicht. Du kannst ja nur dein Bestes geben, schreibst Musik und merkst irgendwann, okay, irgendwie gibt's bestimmte Songs, die einfach irgendwas auslösen. Aber auch nicht bei jedem. So, vielleicht gibt es ein paar Übersongs, das muss man schon sagen. Es gibt natürlich Übersongs, die so Weltklasse sind, die dann irgendwie die halbe Welt kriegen. Aber die ganze Welt kriegen sie auch alle nicht. Es ist ein bisschen Magic drin, weswegen natürlich KI nicht funktionieren wird in dem Bereich. Also KI ist natürlich, wo das gerade angesprochen ist, auch für mich als Musiker und Musikproduzent, ein sehr wichtiges Thema. Aber eins ist klar, also diese Magie, die immer von Leuten kommen muss. Also eine gewisse, weißt du, dass wir jetzt hier zusammensitzen und irgendwie eine gute Zeit haben, das ist, du kannst schon irgendwas kreieren, was später irgendwie gut klingt, aber dieses Gefühl, dass du nur mit Menschen hast, das transportiert sich halt anders und ich bin mir sicher, das ist jetzt gar nicht so hippie-mäßig gemeint, dafür gibt's nur noch kein Wort und keine Erklärung, aber das ist genau das, was auch in der Musik transportiert wird.
Aber vielleicht ist Magic schon das richtige Wort, weil es einfach auch was mit zwischenmenschlicher Chemie zu tun hat und mit Emotionen und mit der Komplexität, die wir einfach als lebende Wesen haben, die halt eine Maschine nur nachahmen kann, aber nicht produzieren.
Ja, und das ist auch, also ich sag, also gerade wenn es um KI geht, das ist jetzt vielleicht gerade nicht irgendwie gerade unser Thema, aber ich werde da schon immer wieder drauf angesprochen, weil ich auch viel für, ich sag jetzt mal, für die in der Produktionsindustrie dann mit Leuten spreche und dann, du kannst jetzt mit KI das und das machen und dann sage ich, das ist super, das kann irgendjemand machen, aber ich möchte ja eine Gitarre in der Hand halten. Und das wäre dann auch okay für mich, wenn das dann weniger Leute wollen, aber das ist auf jeden Fall das, was ich möchte. Ich möchte keine Prompts schreiben. Das ist, also ich verteufel auch keinen, wenn jetzt jemand ranwächst, der darüber seine Kreativität steuert, dann ist das vollkommen okay. Aber ich für mich kann nur entscheiden, ne, wir haben ja vorhin auch geredet, ich bin Labelinhaber und Produzent und Gitarrist. Aber eigentlich bin ich Gitarrist. Ich bin jemand, der sitzt da mit einer Gitarre und ich habe nur so ein paar verschiedene Kanäle. Und das ist das, was ich machen möchte. Wenn ich morgen früh aufstehe, dann möchte ich meine Gitarre in die Hand nehmen und möchte dann eins von diesen Feldern bedienen. Mhm. Und bis jetzt hat es immer geklappt, dass es dann auch reicht, dass ich mir meinen Rotwein kaufen kann. Und das ist so, das ist so mein Threshold irgendwie.
Ne? Mhm. Ja, also das Thema KI und Kunst ist eins, da könnte man nochmal einen kompletten eigenen Podcast drüber machen. Da geht es ja auch um Fotografie und um Film. Also das ist ja ein sehr weites Feld.
Es ist ein irrsinnig spannendes Thema auch. Es ist aber natürlich auch ein Thema, das sehr vielen Angst macht. Mhm. Also auch ich denke darüber nach, denke so, was wird passieren? Aber es ist aber auch ein Tool, wie viele Tools halt einfach wieder dazukommt. Also wir haben Streaming in der Musik erlebt, wir haben iTunes erlebt, vorher hatten wir CDs, davor hatten wir Vinyls, das hat alles die Musik dreimal rumgekrempelt. Okay, KI kommt jetzt vielleicht nochmal mit einer anderen Wucht, aber was ich immer wieder feststelle, ich kann heute Abend hier in Bamberg irgendwo Live-Musik finden, ich gehe da rein und habe genau den gleichen geilen Abend, den ich vor 30 Jahren hatte, und das ist auf jeden Fall echt. Und dafür brauchst du irgendwie ein paar coole Leute, die diesen Abend möglich machen und dass ich da dieses Gefühl kriege. Das wird nicht abgelöst weder durch Streaming, noch durch iTunes, noch durch KI. Das ist das, was stattfindet.
Ja, noch nicht mal. Dafür braucht es nicht mal einen Club und eine Band. Genau. Da reicht jemand, der mir gegenüber sitzt und an der Gitarre spielt in meinem Wohnzimmer. Ne? Genau. Also das Gefühl kriegt keine KI und auch tatsächlich nicht mal eine Platte hin.
Ja, nee, kriegt nicht mal eine Platte hin. Und da passiert auch viel Technik, egal wie toll so eine Platte produziert ist. Aber was mir an dem Gedanken gefällt, über den wir gerade reden, dass es, also auch wenn ich gesagt habe, ich bin jemand, der sich für das Leben im Studio entschieden hat, und trotzdem war ich letztes Jahr auf einer Live-Tournee, weil ich das auch schätze, dass Live-Musik und überhaupt Live-Events, also ne, dass man live was zusammen macht, kriegt wieder eine andere Bedeutung, weil du auf jeden Fall da weißt, wenn du irgendwo bist, wo Leute live zusammen quatschen oder spielen, dann weißt du, das ist jetzt auf jeden Fall gerade echt. Da passiert jetzt irgendwas, was ich total nachvollziehen kann. Und das ist eine Sache, die mehr gewürdigt wird. Ich stelle fest, es gibt mehr Konzerte. Ich weiß, Ticketverkauf ist nicht einfach, aber trotzdem gehen sehr viele Leute auf Live-Konzerte.
Das Gefühl habe ich auch, dass es sich nach Corona gut erholt hat, ne?
Oder auch,
obwohl da ja viele Angst hatten.
Oder auch hier, weil wir machen hier einen Podcast. Es gibt ja, also ich meine, jetzt gibt es Live-Podcast-Events. Also das ist, also das hat, ja, habt ihr auch gemacht, und das ist total cool. Ne? Und man kann das nachvollziehen, warum das ist. Ich gehe da hin und da sitzen echte Leute und die reden echt. Das wird jetzt einmal verstärkt und das ist super. Das hat heute einen Wert. Und wenn dieser Wert so ein bisschen Licht kriegt, dann sage ich, hey, fair enough, dann war KI auf jeden Fall dafür auch gut. Ne?
Und gerade mit deiner Technik hätten wir problemlos diesen Podcast auch remote aufnehmen können. Ne?
Ja.
Also hätten wir machen können. Aber es ist was total anderes, gemeinsam im Studio zu sitzen, sich ins Gesicht zu gucken und im gleichen Raum zu sein.
Bin ich auch einfach Riesenfan von. Ne? Also wir haben ja drüber geredet und das ist einfach so geil. Du kommst vorbei, du fühlst auch die Stadt, du fühlst den Ort. Ich war hier auch natürlich öfters schon mal früher und dann lernen wir uns kennen, haben irgendwie eine coole Zeit. Das ist eine andere Qualität.
Total, ja. Bin ich ganz deiner Meinung. Du hast gerade gesagt, du würdest jedem jungen Musiker, jeder jungen Musikerin empfehlen, darauf zu achten, dass man auch ein bisschen beteiligt wird an dem, was man da eigentlich geschaffen hat. Du warst ja auch schon Gastdozent an der Hochschule für Musikmanagement. Was würdest du denn jungen Musikerinnen und Musikern noch unbedingt mitgeben? Also was hättest du gern im Nachhinein vorher gewusst?
Also bei mir hat sich natürlich durch Zufall oder keine Ahnung, durch die richtigen Ideen da ein paar gute Sachen entwickelt. Was ich auf jeden Fall jedem mitgeben muss, der denkt, dass er eine Vision für seine Kunst hat oder für seine Arbeit auch. Es muss ja nicht alles immer, ne? Man kann ja auch einfach sagen, hey, ich weiß, wie ich Keyboarder sein möchte, wie ich klingen möchte, ich weiß, wie ich arbeiten möchte. Also ein bisschen mehr Ausdauer mitbringen, als man vielleicht am Anfang bereit ist zu geben. Weil ich glaube ganz fest daran, wenn man was zu geben hat und ein bisschen dabei bleibt, ein bisschen länger. Weil manchmal ist es gerade so in dem jungen Alter, willst du es ausprobieren? Ganz viele Leute kommen immer auf dich zu und sagen, oh, echt, mach doch was anderes. Oder komm doch zu uns nach Berlin oder was ich was. Ne? So, aber wenn ich eine Vision davon habe, dann bleib ein bisschen dran und probier es mal ein Jahr oder zwei länger, weil das danach ja noch wahnsinnig viel Zeit, andere Sachen zu probieren. Weil meine Erfahrung ist, wenn man an was dranbleibt und wenn man an sich glaubt, also wenn man das Gefühl hat, oh, es fühlt sich zwar irgendwie strange an, aber ich glaube, ich kann das. Ja? Und wenn man dieses, wenn das Gefühl so ein kleines bisschen da ist, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass man es wirklich kann. Ja? Und dann, wenn man ein bisschen dranbleibt, dann, weil die Leute brauchen, um das zu erkennen, also nicht nur ein Publikum, sondern auch so um dich rum die Leute, die müssen auch merken, oh, der ist ernsthaft oder sie ist ernsthaft dabei. Also die hat jetzt vor einem Jahr schon Songs geschrieben oder vor einem Jahr schon ihre, was auch immer sie macht, und jetzt immer noch, ey cool, vielleicht sollten wir mal zusammenarbeiten, weil die scheint sehr ernst zu meinen. Mhm. Und ich finde das eine wahnsinnige Qualität, die ich, je älter ich werde, immer mehr schätze, dass Leute kontinuierlich ihre Sachen machen. Und ich habe das Gefühl, das wird meistens belohnt. Ja.
Also nicht aufgeben.
Nicht aufgeben, aber jetzt nicht so, ich meine das jetzt nicht so plakativ und dann 20 Jahre später immer noch, sondern einfach dir selber die Chance geben. Mhm. Und die Chance heißt länger als ein Jahr.
Mhm. Ja. Okay. Jetzt bist du ja im Musikfach ein echter Profi, sowohl was das Produzieren als auch was das Spielen angeht. Kannst du uns vielleicht 5 Songs nennen oder 5 Musikstücke, von denen du sagst, die muss eigentlich jeder kennen oder jeder in seiner Playlist haben? Jede muss einfach mal gehört haben, wie geil das produziert ist oder was für ein fantastisches Gitarrensolo da drin ist. Und das ist mir jetzt ganz egal, ob das totale Superstars sind. Wenn du jetzt sagst irgendwie, While My Guitar Gently Weeps, ist das genauso okay wie irgendjemand, den kaum jemand kennt, wo du aber sagst, hört dir den auf Spotify an, das wird ein Superstar.
Das ist natürlich wahnsinnig, da dreht mein Gehirn vollkommen durch. Wenn, also bei der Frage nach toller Musik muss ich, also da, das kennt jetzt jeder, aber man muss sich AC/DC Back in Black angehört haben.
Natürlich.
Das ist, also man kann sich eh jedes Album von denen aufhören, aber wenn man mal darüber nachdenkt, zu welcher Zeit das entstanden ist, wie das Album ist, es waren wirklich ein paar Leute, die zusammen ins Studio gegangen sind, es live gespielt haben, wie die Sounds sind, da konntest du mit Computer auch noch nicht so viel tricksen, also du hörst wirklich, wie die spielen, wie diese Musiker ineinander, ich sag jetzt mal so ein Micro-Timing sagt man dazu, also wie die zueinander spielen, weil man darf nicht vergessen, dieses, also es geht um die Tonhöhen, aber es geht auch um das Verflechten von Groove. Also nur wegen Groove tanzen wir alle oder Kopfnicken oder denken so, wow, das ist irgendwas, macht das mit mir, ich wollte mich gerade gar nicht bewegen. Und das ist so ein Album, das ist alles andere als ein Tanzalbum, aber das ist so ein Zeichen dafür, wie Musiker im Studio miteinander verschmelzen. AC/DC können das auf jedem Album reproduzieren, aber das war für mich so ein Meilenstein, auch wegen der Komposition. Ja, dann, also das ist natürlich ein sehr oldschool Album. Ich kann jedem empfehlen, Brian Setzer auszuchecken. Das ist mein absoluter Gitarrenhero. Der war so in den End-80ern nochmal ziemlich bekannt. Und seitdem ist er eher, würde ich sagen, irgendwie in der Liebhaber-Rockabilly-Ecke gelandet. Auch wieder handgemachte Musik. Baby, baby, it looks like it's gonna help. Baby, baby, it looks like it's gonna help. You better come inside, let me teach you how to jive and well. Oh, you gotta jump, jive, bend your way, you gotta jump, jive, bend your way, you gotta jump, jive, bend your way, you gotta jump. Wenn ich jetzt in meiner Jazz-Ecke, da komme ich nicht von weg. Es gibt einen Gitarristen, der heißt John Scofield. Ein alter Mann mittlerweile. Also ich weiß nicht, wie alt, aber auf jeden Fall ein alter Mann. Und der hat so einen, nicht wenn du ihn siehst, aber wenn er spielt, so einen jugendlichen Sound. Das finde ich unfassbar. Auch wieder Rhythmik, Töne, Energie. Auch gezeichnet von einem Leben, das er der Musik gewidmet hat, muss man auf jeden Fall auschecken. jetzt lass mal noch einen vierten. Boah.
Gibt's einen Song, den du niemals weiter skippen würdest, wenn er im Radio oder bei Spotify oder wo auch immer du Musik hörst, angespielt wird? So ein All-Time-Favorite vielleicht?
Das ist gerade echt schwierig für mich zu sagen. Also den gibt's bestimmt. Ich kriege ihn gerade tatsächlich nicht aufgerufen.
War ein bisschen gemein jetzt so spontan.
Nee, aber das ist auch vollkommen okay, weil das regt ja die Gedanken an. Ich komme immer wieder dahin, dass ich bei einem Sound lande. Also wir hören ja heute nicht mehr so Alben, ne? Wobei ich der Meinung bin, dass es ein bisschen zurückkommt. Mhm. Ich höre immer, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, höre ich immer den Sound von der Band, aber natürlich ist es von dem Album, also von so einer Epoche, die ein Künstler hat. Ganz strange ist, werden jetzt wahrscheinlich viele nicht mehr kennen, wenn man mal sich noch an Strong von Robbie Williams erinnert. Den könnte ich wahrscheinlich nie wirklich wegskippen und würde mir jetzt so auch nicht erwarten, weil das halt irgendwie so eine Pop-Hymne war damals. Aber ich fand den Typen wahnsinnig faszinierend. Wir haben ja auch mit ihm gespielt und er hat uns dann eine Chance gegeben zu einer Zeit, wo wir die gebraucht haben in Portugal. My breath smells of a thousand faggots. So when I'm drunk, I dance like me dad. I started to dress a bit like him. And early morning when I wake up, I look like his but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge. And you know, cause my life's Und ich habe dieses Album immer sehr geliebt von dem und seinen Werdegang. Und der hat es jetzt auch nicht so ganz leicht gehabt als super Boyband-Popstar, auch durch die Hölle gegangen.
Als auch der viel Drogen- und Alkoholprobleme, ja, wirklich, ne? Also keine leichte Biografie.
Labil alles gewesen, ja. Und auch dann mit seinem Solo-Album rauskam. Und dieser Song, das war auch bei uns eine Zeit, wo wir mit der Band dann so langsam losgelegt haben, den Song, den würde ich zum Beispiel nie wegskippen. Aber hey, keine Ahnung, warum der mit mir so eine Magic macht. Ne? Da würden jetzt viele andere sagen, was hat der jetzt wirklich Robbie Williams Strong gesagt? Aber das ist ja das Schöne an Musik. Ne? Das, man verbindet halt immer auch so ein bisschen eigene Biografie damit.
Total.
Ja. Total. Wenn ich einen John Scofield Bump höre, dann sehe ich mich wieder in Freiburg im Jazzclub sitzen. Das ist, und ich weiß auch, das funktioniert mit unseren Songs so. Wenn jemand Supergirl oder Tonight hört, dann ist das auch sein, also es ist nicht nur unser Song, sondern es ist auch seine oder ihre Geschichte, die da mitschwingt. Also die Hälfte von dieser Story gehört dann auch immer dem Zuhörer. Mhm. Ne? Da wird die eigenen Ketten gemacht werden. Wie viele schöne Geschichten habe ich schon gehört, wo mir Leute irgendwie erzählt haben, hey, euer Song, der hat mich damals durch eine schwere Zeit begleitet. Also ich meine, wie cool. Ne?
Was
also,
für ein wunderschönes, ja, Kompliment das wirklich ist.
Oder weißt du, ich habe einmal erlebt, und das ist noch gar nicht so lange her, habe ich gefilmt und der ganzen Band geschickt, weil ich das so phänomenal fand. Lass das 2022 gewesen sein. Da bin ich nach Montenegro gefahren mit meiner Familie und dann wirklich in irgendein so Bergdorf gegangen. Frag mich nicht mehr, wie es heißt. Ganz weit hinten links. Ne? Und dann gehe ich so und dann sitzt da eine junge Geigespielerin, vielleicht in ihren Anfang 20ern, und spielt unser Tonight. She never took the train alone. She hated being on her own. She always took me by the hands and says she needs me. She never wanted love to fail. She always hoped that it was real. She'd look me in the eyes and say, believe me. And then the night becomes the day. Und ich so, ich bin hier in Montenegro, war ich noch nie davor, laufe durch die Straße und das Mädel spielt einfach auf ihrer Geige Tonight. Das fand ich irrsinnig geil. Ne? Das auch sofort erkannt und das ist echt schön. Das macht sie ja auch, weil sie denkt, das gibt den Leuten eine Freude. Ne?
Bist du hingegangen, hast du was gesagt?
Nee. Ich hätte wirklich gern mit dir drüber geredet, weil ich dann gesagt, ey, wie hast du, warum und so. Ne? Aber das ist ja auch vollkommen cheesy, wenn ich da dahin gehe.
Ja, aber es ist auch irgendwie total schön, ja, zu sagen, übrigens, hallo, ich habe das geschrieben.
Ich habe das sehr genossen und habe es dann der Band geschickt und so.
Wie schön. Lass uns noch kurz, bevor wir zum Schluss kommen müssen, über euer soziales Engagement sprechen. Mhm. Raymond hat eine eigene, also beziehungsweise Ray Gavi hat eine eigene Benefiz-Spendengeschichte gegründet, genau. Angels. Mhm. Du bist hier in der Hans-Thomann-Stiftung im Vorstand aktiv. Das Thema Dinge weitergeben und von eurem Erfolg auch andere mit profitieren lassen, war für euch immer ein großes Thema. Kriegst du konkrete Ergebnisse davon mit? Ist das was, wo du auch wirklich mit denen in Kontakt kommst, die davon profitieren? Mhm. Kannst du mitentscheiden, wo Geld hingeht? Wie läuft sowas?
Also die Raymond-Stiftung oder die Ray-Stiftung, die war damals, muss man ganz deutlich sagen, getrieben von Ray. Er hat diese Idee entwickelt, dass wir eine eigene Stiftung als Band, Saving an Angel, fand ich eine tolle Idee, aber ich muss ganz klar sagen, der Pokal geht an ihn, das hat er einfach, das war eine super, super coole Idee. Wir haben dann auch regelmäßig Konzerte zugunsten der Stiftung gespielt, aber es waren so ein bisschen seine Ideen und sein Antrieb, da was zurückzugeben und ich sag jetzt mal benachteiligte Kinder zu fördern. Und das war eine sehr schöne Geschichte. Habe mir auch immer sehr gern gemacht. Diese Stiftung, die führt er weiter und ist da ja auch, macht ganz viele tolle Aktionen und so, fährt in die Ukraine und macht da wirklich sehr schöne Aktionen. Ich bin in der Hans-Thomann-Stiftung seit Gründung. Hans hat mich da gefragt. Das war 2012, glaube ich, oder 13. Und bin da auch sehr froh. Also hat da auch ein wahnsinniges Engagement und wir treffen uns regelmäßig und ich bin in der schönen Position, dass ich da tolle Projekte mit reinbringen kann, die dann unterstützt werden. Da geht es natürlich, der Kern da ist, Musikalität bei Kindern zu fördern, dann auch mit so einer sozialen Note drin und da sind schon wunderschöne Sachen entstanden, ja.
Kannst du ein bisschen erzählen, was für
also,
Sachen da entstanden
sind? Es gibt so ein Jugendzentrum in Nürnberg, das gefördert wurde, wo ich auch dort war, wo ich mir angeschaut habe, was einfach total mit viel Liebe zum Detail und Idealismus geführt wird. Und da haben wir massiv unterstützt. Und dann fördern wir auch Stipendien für Nachwuchsmusiker an deutschen Universitäten und Musikuniversitäten, was ich auch super finde, wenn Leute da sich das jetzt vielleicht nicht so ganz leisten können, da zu studieren, dann werden sie über den Weg gefördert. Ja, sind schöne Sachen. Ja.
Stichwort sich was leisten können. Mhm. Du hast es ja gerade auch selber gesagt, als du von deinen Kindern erzählt hast. Mhm. Das, was da so in deinem Studio steht und was du an Instrumenten hast, ist ja extrem hochwertig. Mhm. Ne? Also wir haben hier eine kleine Ausstattung. Ne? Mikrofone sind so, würde ich sagen, höhere Mittelklasse, aber nicht das ganz große Besteck. Man kann beim Thema Musikproduktion und Instrumente Unsummen ausgeben. Mhm. Also nach oben gibt es keine Grenzen. Nee. Macht es wirklich einen erheblichen Unterschied, wenn man das Allerteuerste vom Teuren hat? Oder ist irgendwann auch Schluss und dann ist es nur noch Liebhaberei? Wie siehst du das?
Also es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Also ich sage jetzt immer, ein schlechtes Mikrofon verhindert auf jeden Fall keinen Hit. Ja? Aber ich spiele sehr viel Gitarre, ich verbringe sehr viel Zeit mit so einem Instrument. Das macht mir schon mehr Spaß, wenn das sich ein bisschen leichter bespielen lässt, wenn es ein bisschen schöner klingt. Mir ist schon klar, wenn ich ich habe zum Beispiel eine 62er ES335, das ist ein wahnsinnig seltenes Instrument. Das habe ich mal Gott sei Dank irgendwann relativ günstig, immer noch sehr teuer geschossen und habe viele unserer
Songs. Was hast du bezahlt dafür früher?
Da nur 5.000 Euro für bezahlt. Das war viel Geld für mich. Da haben wir viele unserer Hits mit eingespielt, aber dieses Instrument ist jetzt sehr viele zigtausend Euro wert. Mhm. Ja. Das hört keiner. Ist jetzt nicht, dass irgendeiner kommt, deine Gitarre klingt das plötzlich anders, aber mich lässt sie anders spielen, mich lässt sie anders funktionieren und ich komme auf andere Ideen. Das ist halt, ich verbringe mit dem Instrument wirklich sehr viel Zeit. Ne? Wenn ich jetzt ein günstiges Instrument in der Hand halte, dann ist das halt alles ein bisschen schwieriger, aber funktioniert natürlich trotzdem. Deswegen, also wenn jetzt jemand anfängt und sagt, so ein Instrument werde ich natürlich nie haben, ne? Dann kann ich nur sagen, es ist auch nicht so wichtig, ne? Aber wenn es dann geht, dann macht sich das Leben ein bisschen einfacher, so ein bisschen wie ein schöneres Auto. Mit dem alten Kadett kommst du auch von A nach B, ne? Und mit dem, keine Ahnung, ne? VW Passat neu macht es ein bisschen mehr Spaß. Ne? So, und so würde ich ein Instrument sehen. Es macht dir das Arbeiten ein bisschen einfacher.
Ja. Ja, guter Vergleich. Uwe, so gern ich noch mit dir weiterquatschen würde, müssen wir langsam zum Ende kommen.
Schade, es ging schnell rum.
Total, ne? Ja, genau. Finde ich auch. Mhm. Vielleicht musst du einfach nochmal wiederkommen. Ja, und wir, warum oder nicht, ja. Vielleicht, Moment, ich bin jetzt mal ganz frech und frage, also ich weiß, du magst die Frage eigentlich nicht, wie Künstlerinnen und Künstler hinter der Bühne sind. Mhm. Das will ich auch gar nicht wissen. Mhm. Aber vielleicht kannst du uns noch ein, zwei kleine Anekdoten erzählen aus deinem wilden Rockstar-Leben, vielleicht auch mit anderen Leuten, die dir so in Erinnerung bleiben.
Also, ja, das ist, also hinter der Bühne haben wir natürlich alle getroffen und wir haben, keine Ahnung, ich bin schon mit Bon Jovi im Fahrstuhl stecken geblieben, was total witzig war. Und diese Nummer mit Obama, ich habe keine Ahnung, Dave Grohl war mit mir, keine Ahnung, kam ins Studio rein.
Foo Fighters-Sänger.
Ja, genau, das Foo Fighters-Sänger. Und ich habe noch gesagt, ich wusste gar nicht, dass hier Raucher ist. Und er sagt, ja, ist mein Studio, da ist er nicht Raucher, wenn ich rauche. Das ist ein wahnsinnig witziger, sehr witziger und netter Typ. Am Schluss ist es so, wir arbeiten in der Industrie und dann gibt es so ein, oh, ich habe gestern zum Beispiel, also ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass man sich irgendwann, das ist ja relativ normal, dass du Leute triffst und das ist immer total schön, weil du denkst, wow, der hat das gemacht, also zum Beispiel ihm, oh, der hat schon da und da gespielt. Das ist dann schon bei mir drin, aber letztendlich arbeitet, man trifft sich ja immer in einem Arbeitskontext, aber ich habe jetzt, mir ist gerade eingefallen, ich habe vorgestern Aldi Miola, ganz bekannter Gitarrist, 70 Jahre alt, also wirklich eine lange Legacy, der hat in München gespielt und ein Freund von mir, ein sehr guter Freund, hat gesagt, ihr müsst euch mal kennenlernen und ich habe den kennenlernen dürfen. Ein Wahnsinnskonzert und dann haben wir nachts noch bis zwei beim Italiener gesessen. Solche Momente sind traumhaft, weil ich viele Fragen habe. Ich habe wirklich vor allem viele Fragen, wie er bestimmte Sachen macht, wie er bestimmte Sachen sieht, weil du ja natürlich nicht, also wenn ich jetzt nicht das machen würde, was ich mache, hast du diesen Zugang ja nicht. Ne? Und ich sitze dann immer wieder da und bin dann ziemlich schnell ganz tief im Thema drin mit so Leuten, weil ich denke, hey, ne, wir müssen fragen. Und dann geht es ums Thema und dann bist du ja eh auf einer Wellenlänge und dann ist es eh schon ein anderer Vibe, den du hast, ne? Wenn du so auf so einer, wenn du da eine Sache hast, die dich verbindet, ja. Also ja, klar, ich bin super lang dabei, da lernst du viele Leute kennen und lebst witzige Sachen, also wie gesagt, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge drüber machen.
Ich glaube, ich lade dich einfach nochmal ein und dann machen wir mal aus dem Leben des Uwe Bossert nochmal eine extra Schwenke, Folge. Ne? Ja, können wir machen. Ja. Würde mich total freuen. Wenn du, wenn du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darfst, machen wir das auf jeden Fall. Ja. Meine letzte Frage ist eine, die vor allem die Raymond-Fans immer wieder haben und die ich in vielen Social-Media-Posts auch immer wieder gesehen habe. Offiziell macht ihr ja immer noch nur eine Pause. Das stimmt, ne? Also egal, auf allen offiziellen Kanälen gab es nie eine echte Trennung. Glaubst du, diese Pause wird irgendwann mal beendet sein und Raymond stehen wieder gemeinsam auf der Bühne und machen ein Album? Oder ist das, hat sich diese Pause manifestiert und ist eigentlich eine Trennung?
Also ich würde sagen, es ist natürlich so lange, wie wir Pause machen, eine Trennung. Aber ich kann nicht ausschließen, dass wir nochmal was machen. Das sind sehr geile, also für mich aus meiner Perspektive, sehr geile Songs, die wir geschrieben haben. Diese Band funktioniert, also auch wenn das dann natürlich schwierig war, weil wir immer zusammengehangen waren, muss man ja nicht drüber reden, dass das dann auch nicht ganz leicht ist. Aber wir haben halt auch auf eine Art extrem gut miteinander funktioniert. Und ja, also ich würde das auf jeden Fall nicht ausschließen. Ja.
Hättest du Bock drauf?
Ja, ich muss sagen, ich hätte mittlerweile, ich sage jetzt mal, habe ich das lang genug nicht gemacht, auch Lust, in der Kombination wieder auf einer Bühne zu stehen. Ja. Ich habe das vorhin auch schon mal gesagt und ich meine das auch so, ich würde mir nicht das Leben von damals zurück, es war toll für die Zeit, dass ich habe jetzt so, ich sage jetzt mal so meine eigenen Sachen, die mir sehr wichtig sind. Aber hey, das mit dieser Band auf der Bühne zu stehen, ist schon eine große Nummer. Das ist, also ich meine jetzt nicht, weil da so viele Leute sind, sondern weil das eine extrem gute Band ist.
Ja, sonst wärt ihr nicht so erfolgreich.
Ja, das war,
Und eure Songs laufen bis heute im Radio.
Genau, ne? 25
Jahre später.
Was mich immer sehr ehrt, muss ich echt sagen. Ja. Aber ich habe ja letztes Jahr mit Ray eine Tour gespielt. Ich glaube, das haben manche auch verwirrt, weil sie dachten, ich spiele da jetzt wieder fest mit. Aber das war auch sehr schön. Also, dass wir zwei schon zusammen wieder auf einer Bühne standen, hat uns beide total Spaß gemacht. Ja. Und ja, also sagen immer offen bleiben, sage ich. Ne?
Ja, vorsichtig, optimistisch, gute Vorzeichen für alle Raymond-Fans. Uwe, ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, aus deinem Leben erzählt hast und uns Einblick in das Leben als Rockstar, Gitarrist, Produzent gegeben hast. War super spannend, hat mir großen Spaß gemacht.
Dankeschön, hat mir auch richtig Spaß gemacht.
Schön. Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle bisherigen Folgen und unsere anderen Podcasts, unter anderem den Proberaum, findet ihr auf www.fränkischertag.de/podcast. Aufnahme und Produktion dieser Folge sowie Fotos und Videos liegen in den bewährten Händen von Matthias Hoch. Die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Sahar Neschat-Barom. Mein Name ist Andrea Pauli und ich bin für Recherche, Redaktion und Moderation verantwortlich. Und wenn ihr Feedback oder einen Wunschgast habt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.